Eine junge Frau sucht Hilfe, weil sie glaubt, ihr Leben sei in Gefahr. Erst dachte ich, da geht's um einen ganz normalen Familienkonflikt. Aber je weiter die Geschichte voranschreitet, desto deutlicher spürt man, hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Denn diese Geschichte ist anders als die bisherigen. Doyle hat diesmal richtig tief in die Gothic-Kiste gegriffen. Unbekannte Geräusche im Dunkeln, Schatten, die plötzlich auftauchen und genauso schnell verschwinden. Vieles bleibt seltsam verschwommen, kaum greifbar. Und mehr verrate ich nicht. Daher lehnt euch zurück und lauscht unserer nächsten Geschichte, das gesprenkelte Band.
Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Beim Durchblättern meiner Aufzeichnungen über die Fälle meines Freundes Sherlock Holmes fand ich tragische, komische, vor allem aber seltsame Geschichten. Doch niemals eine gewöhnliche. Denn Holmes suchte stets das Außergewöhnliche, ja das nahezu Fantastische, und stellte seine Kunst über Ruhm und Reichtum. Doch ein Fall blieb mir besonders unauslöschlich im Gedächtnis. Einer von solcher Gefahr und Rätselhaftigkeit, dass er mich bis heute begleitet. Die Geschichte der Familie Roylott und das unheimliche Stoke Moran. Es war in unseren frühen Tagen in der Baker Street, als wir noch gemeinsam unter einem Dach lebten, frei von den späteren Bindungen des Lebens. Damals lernte ich Holmes Genialität in ihrer reinsten Form kennen. Ein Versprechen, das ich einst gab, hielt mich lange davon ab, diesen besonderen Fall niederzuschreiben, doch die Jahre sind vergangen und manches, was einst verschlossen war, darf nun erzählt werden. Es war Anfang April 1883, als ich in der Baker Street erwachte. Das Kaminfeuer im Wohnzimmer war längst erloschen und durch die Fenster drang das ferne Hufgeklapper der ersten Droschken. Ich schlug die Augen auf und sah Sherlock Holmes vollständig angekleidet an meinem Bett stehen. Es war 7:15. Ich wunderte mich über diesen frühen Besuch, doch zugleich wusste ich, wenn Holmes so früh erschien, dann nicht ohne Grund.
»Verzeihen Sie, Watson, dass ich Sie so früh wecke. Mrs. Hudson war über mein ungebetenes Eindringen wenig erfreut, doch ein neuer Fall lässt uns keine Wahl.«
»Was ist es? Ein Feuer?«
»Nein, mein Freund. Ein Klient. Oder besser gesagt, eine Klientin.« Wenn eine junge Dame zu dieser Stunde unterwegs ist, ist der Fall mit Sicherheit dringend.
Mein lieber Holmes, das würde ich um nichts in der Welt versäumen.
Holmes bei seinen Ermittlungen zu begleiten, war stets eine faszinierende Lehrstunde. Seine scheinbar mühelosen Schlussfolgerungen gründeten auf präziser Logik und schärfster Beobachtung. Eilig kleidete ich mich an und folgte ihm ins Wohnzimmer.
Guten Morgen, Miss. Mein Name ist Sherlock Holmes, dies ist mein Freund Dr. Watson. Sprechen Sie frei. Und setzen Sie sich näher ans Feuer. Sie zittern.
Es ist nicht die Kälte, Mr. Holmes, es ist die Angst.
Die junge Dame vor uns war von Furcht gezeichnet. Ihr Gesicht war bleich, die Augen ruhelos, wie die eines gehetzten Tieres. In ihrem Haar lag bereits das erste Grau, viel zu früh für ihr Alter.
Mein Name ist Helen Stoner. Eine Bekannte sprach von Ihnen und gab mir Ihre Adresse. Ich flehe Sie an. Helfen Sie mir. Ich bin mit meiner Not am Ende.
Fürchten Sie nichts, Miss Stoner. Berichten Sie der Reihe nach.
Ich lebe bei meinem Stiefvater, Dr. Grimesby Roylott. Er ist der letzte der Roylotts von Stoke Moran. Unsere Familie war einst wohlhabend, doch davon ist nichts geblieben. Mein Stiefvater ist ein Mann von heftiger Gemütsart. Seit seiner Zeit in Indien ist eine Wildheit in ihm, die mir große Angst macht. Er hält dort auch Tiere. Aus fernen Ländern. Vor 2 Jahren starb meine Schwester Julia, kurz vor ihrer Hochzeit, unter rätselhaften Umständen. Und nun, Mr. Holmes, fürchte ich, dass mir dasselbe Schicksal droht. Nachts höre ich seltsame Geräusche in meinem Zimmer. Ein leises Pfeifen, dann ein raschelndes Gleiten in den Wänden.
Holmes' Blick verengte sich. Kein Wort entging ihm. Er forderte die junge Frau mit einer knappen Handbewegung auf, fortzufahren.
In jener Nacht, in der meine Schwester starb, hörte sie ebenfalls dieses Pfeifen. Doch ich schenkte dem keine Bedeutung. Und dann weckte mich ihr Schrei. Als ich in ihr Zimmer kam, wand sie sich bereits am Boden. Ihre letzten Worte waren das gesprenkelte Band. Dann war sie tot.
Das ist eine ernste Sache, Miss Stoner. Wir werden keine Zeit verlieren. Watson, wir brechen noch heute nach Stoke Moran auf.
Selbstverständlich, Holmes.
Und Sie kehren unverzüglich zurück. Sorgen Sie dafür, dass man uns Zugang zu allen Räumen gewährt, ohne Argwohn zu erregen. Wir werden die Wahrheit ans Licht bringen.
Miss Stoner nickte. Ihr Schleier raschelte leise und sie verließ den Raum. Das Knistern des Kamins begleitete die Stille, die sich über uns senkte.
Was machen Sie daraus, Holmes?
Es ist ein Fall voller Rätsel und Andeutungen, Watson. Das gesprenkelte Band, das Pfeifen und Roylots drohende Gestalt. Doch eines ist klar. Wir haben es mit einer Bedrohung zu tun, die nah ist und äußerst gefährlich.
Plötzlich stürmte ein riesiger Mann in den Raum, die Tür mit Schwung aufreißend. Seine Erscheinung war furchteinflößend. Schwarzer Zylinder, langer Gehrock, hohe Gamaschen. In seiner Hand schwang er unruhig eine Reitgerte.
Wer von Ihnen ist Sherlock Holmes?
Das bin ich, Sir. Und Sie?
Grimesby Roylott aus Stoke Moran. Meine Stieftochter war hier. Was hat sie Ihnen erzählt?
Ein kühler Morgen für diese Jahreszeit, nicht wahr?
Täuschen Sie mich nicht. Ich kenne Sie ganz genau. Sherlock Holmes, der Einmischer.
Roylott griff den Schürhaken vom Kamin und verbog ihn mit seinen gewaltigen Händen. Das Metall ächzte unter seiner Kraft.
Sehen Sie das, Holmes, so wehrt man Einmischung ab.
Ihre Vorführung ist höchst unterhaltsam, Doktor. Wenn Sie gehen, schließen Sie die Tür. Es zieht.
Mit zornigem Blick schlug Roylott die Tür zu und seine schweren Schritte verhallten. Das Knistern des Kamins erfüllte die Stille.
Ein wahrhaft liebenswürdiger Herr, Watson. Ich bin nicht ganz so kräftig wie er, aber dennoch.
Liebenswürdig ist er wohl kaum, Holmes. Was werden Sie also tun?
Mit einer mühelosen Bewegung richtete Holmes den Schürhaken wieder gerade. Ein beeindruckender Beweis seiner verborgenen Stärke.
Dieser kleine Vorfall bekräftigt den Fall, Watson. Ich hoffe nur, dass unsere junge Klientin nicht für ihre Unvorsichtigkeit, uns aufzusuchen, leiden muss. Doch nun, Watson, wird es erstmal Zeit für das Frühstück. Danach muss ich die Nachlassregister prüfen, um Roylots finanzielle Beweggründe zu klären. Das Testament seiner Frau könnte Aufschluss geben.
Das Testament? Glauben Sie, es ist mit dem Mord verknüpft?
Das werden wir herausfinden, Watson.
Holmes nahm seinen Mantel und verließ die Wohnung, um Roylots finanzielle Motive zu klären. Ich blieb allein, begleitet nur vom leisen Knistern des Kamins. Es war fast 1 Uhr, als Holmes zurückkehrte. In der Hand hielt er ein blaues Blatt Papier mit allerlei Zahlen und Notizen versehen. Sein Blick verriet mir, dass er Wichtiges entdeckt hatte.
Ich habe das Testament von Roylots verstorbener Frau geprüft, Watson. Es bestätigt meine Vermutung, ihr Einkommen betrug einst knapp 1.100 Pfund, sank durch Agrarpreise auf 750. Jede Tochter erhält bei Heirat 250 Pfund. Sie sehen, unser Freund hat ein starkes Interesse, jede Ehe zu verhindern.
Während Holmes sprach, packte ich ein Revolver und eine Zahnbürste. Das war alles, was wir für diese Reise brauchten. In Waterloo erreichten wir den Zug nach Leatherhead. Von dort setzten wir unsere Fahrt mit einer gemieteten Kutsche fort durch die stillen Gassen Surreys. Der Frühling lag in der Luft. Feuchte Erde, junge Triebe, milde Sonne. Doch dieser sanfte Frieden stand in hartem Kontrast zu unserer düsteren Mission. Holmes saß vorn in der Kutsche, die Arme verschränkt und tief in Gedanken versunken. Plötzlich richtete er sich auf.
Sehen Sie, Watson, dort.
Vor uns erstreckte sich ein verwilderter Park über einen Hügel. Zwischen dichten Ästen ragten die grauen Giebel eines verwitterten Herrenhauses hervor.
Ist dies Stoke Moran?
Der Kutscher nickte mir zu und sagte beiläufig, dass Miss Stoner oft auf einem Pfad über die Felder spaziere. Der Pfad führte zum alten Herrenhaus.
Lassen wir den Kutscher glauben, wir seien Architekten, um seine Neugier zu dämpfen. Das hält den Dorfklatsch fern.
Plötzlich kam uns von Weitem eine Gestalt entgegen. Es war Miss Stoner. Bleiche Haut, zitternde Hände, der schwarze Schleier leicht gehoben. Ihre Finger waren nervös ineinander verschlungen.
Mr. Holmes, Dr. Watson, Sie sind gekommen. Ich habe schon sehnsüchtig auf Sie gewartet.
Wir haben unser Wort gehalten, Miss Stoner. Läuft alles nach Plan?
Ja. Dr. Roylott ist früh in die Stadt gefahren. Er wird vor dem Abend nicht zurückkehren.
Gut, doch wir hatten bereits das Vergnügen, Ihren Stiefvater zu treffen.
Gütiger Himmel, er hat mich verfolgt?
So scheint es.
Er ist tückisch und verschlagen. Ich lebe in ständiger Furcht. Was wird er tun, wenn er zurückkehrt?
Er muss sich in Acht nehmen, Miss Stoner. Jemand noch Gerisseneres ist ihm auf der Spur. Schließen Sie sich heute Nacht in Ihr Zimmer ein. Sollte er gewalttätig werden, bringen wir Sie zu Ihrer Tante nach Harrow.
Das werde ich tun, Mr. Holmes. Und jetzt?
Jetzt nutzen wir die Zeit für einen kleinen Rundgang. Führen Sie uns zu den Räumen.
Miss Stoner führte uns durch das alte Herrenhaus von Stoke Moran, ein verfallenes Gebäude aus grauem, flechtenübersätem Stein. Zwei Flügel, wie die Scheren eines Krebses, umschlossen den Kern. Der linke lag in Trümmern, der rechte zeigte noch Spuren von Leben, Vorhänge an den Fenstern, Rauch aus den Kaminen. Holmes' Blick wanderte prüfend über die Mauern des bewohnten Flügels.
Miss Stoner, ist das Ihr früheres Zimmer? Wenn ich das richtig vernommen habe, gehörte das mittlere Ihrer Schwester, das am Hauptgebäude Dr. Roylotts, richtig?
Ja, ich schlafe jetzt im mittleren, wegen der Bauarbeiten.
Bauarbeiten? Diese Wand benötigt keine Reparatur. Eine Ausrede, um sie zu verlegen.
Das dachte ich auch, Mr. Holmes.
Der Korridor verbindet alle Zimmer, korrekt?
Ja, das ist richtig. Die Fenster sind schmal, zu eng für Eindringlinge und vergittert.
Holmes prüfte Scharniere und Riegel sorgfältig. Doch die Fensterläden waren unüberwindbar.
Niemand könnte diese Läden von außen öffnen, wenn sie verriegelt sind. Das macht die Sache schwieriger. Das Innere des Zimmers muss Antworten geben.
Wir betraten das frühere Zimmer ihrer Schwester, das nun Miss Stoner bewohnte. Niedrige Decke, spärliche Möbel, dunkle Dielen. Ein Teppich dämpfte die Kälte, doch die wurmstichige Verkleidung verriet das Alter des Hauses. Plötzlich blieb Holmes' Blick an einem Gegenstand hängen. Ein Klingelzug, der direkt neben dem Bett von der Decke hing.
Wohin führt dieser Klingelzug?
Zur Haushälterin. Er hängt dort schon seit Jahren.
Hat Ihre Schwester ihn benutzt?
Nein, sie hat ihn nie gebraucht.
Offenbar eine Attrappe, kein Draht. Er hängt direkt über der Luftöffnung. Höchst merkwürdig. Sehen Sie, Watson, ein Luftspalt, der keine Frischluft bringt. Ein Klingelzug, der nicht klingelt. Beides zusammen ist selten Zufall.
Holmes ging nun auf die Knie, prüfte mit der Lupe die Dielen, die Wandverkleidung, das Bettgestell, jede Ritze. Anschließend traten wir in Dr. Roylotts Zimmer. Es war geräumiger als das der jungen Dame, doch von derselben schmucklosen Kälte. Ein Feldbett, ein kleiner Tisch und ein Schrank mit medizinischen Werken. Mehr bot der Raum kaum. Ein schwerer Eisensafe jedoch zog unweigerlich den Blick auf sich.
Was bewahrt Ihr Stiefvater hier auf?
Seine Geschäftspapiere.
Er hält hier oben also keine Haustiere?
Nein, Mr. Holmes, nur ein Gepard und ein Pavian, beide aus seiner Zeit in Indien.
Holmes' Blick wanderte durch den Raum, bis er an einer Peitsche haften blieb, die zusammengerollt an einer Ecke des Bettes hing, mit einer seltsamen Schlinge am Ende.
Watson, was halten Sie davon?
Eine Peitsche, merkwürdig. Warum ist sie zusammengerollt?
Dies ist keine gewöhnliche Peitsche. Sehen Sie die Untertasse mit Milch und die Leine? Höchst aufschlussreich. Ich glaube, Miss Stoner, wir haben hier genug gesehen.
Ich hatte Holmes selten so ernst gesehen. Seine Stirn war von tiefen Falten durchzogen, als wir langsam über den Rasen gingen. Weder Miss Stoner noch ich wagten, seine Gedanken zu stören.
Miss Stoner, folgen Sie meinem Rat. Ihr Leben hängt davon ab.
Was Sie auch verlangen, ich werde es tun.
Wenn Ihr Stiefvater zurückkehrt, geben Sie vor, sich unwohl zu fühlen und wechseln Sie in Ihr altes Zimmer. Lösen Sie die Fensterläden und geben Sie uns mit Ihrer Lampe ein Zeichen. Den Rest überlassen Sie uns.
Und was haben Sie vor, Mr. Holmes?
Wir werden die Nacht in Ihrem Zimmer wachen, um den Ursprung des Geräusches zu ergründen.
Im Crown Inn hatten wir Quartier bezogen. Von unserem Fenster aus blickten wir auf das Tor zur Allee und den bewohnten Flügel des Hauses. Als die Dämmerung hereinbrach, sahen wir Dr. Roylott in einer Kutsche vorfahren. Seine massige Gestalt zeichnete sich im schwachen Licht ab und die Wut in seinem Gesicht, als er den Stallburschen anschrie, war offensichtlich. Bald verstummte das Rattern der Räder und eine tiefe Stille legte sich über die Nacht. Dann flackerte ein Licht in einem Fenster von Stoke Moran auf. Miss Stoners Signal. In gespannter Erwartung bereiteten wir uns vor.
Watson, ich habe Bedenken, Sie mitzunehmen. Es ist riskant.
Kann ich denn behilflich sein?
Ihre Anwesenheit ist unschätzbar.
Dann komme ich mit.
So sei es. Doch behalten Sie die ungewöhnlichen Details genau im Blick.
Den Klingelzug, ja. Aber ich sehe keinen direkten Zusammenhang.
Der Klingelzug ist interessant, doch die Luftöffnung ist entscheidend. Miss Stoner sprach von Roylots Zigarre, die ihre Schwester roch. Das bedeutet, dass eine Verbindung zwischen den Räumen bestehen musste, so klein, dass sie bei flüchtiger Untersuchung kaum auffiel. Ein Luftspalt ist die einzig logische Erklärung.
Aber dieser Luftspalt ist doch harmlos.
Ist es Zufall, dass eine Luftöffnung, ein Klingelzug und ein festgeschraubtes Bett genau in dem Zimmer sind, in dem eine Frau starb? Das ist eine Falle, Watson.
Dann haben wir es hier mit einem raffinierten, schrecklichen Verbrechen zu tun.
Genau. Wenn ein Arzt zum Verbrecher wird, ist das besonders gefährlich. Doch wir werden seinen Plan vereiteln. Lassen Sie uns eine Pfeife anzünden, bevor die Nacht beginnt.
Gegen 9 Uhr erlosch das letzte Licht zwischen den Bäumen und das alte Herrenhaus lag in vollkommener Dunkelheit. 2 lange Stunden verstrichen in angespannter Erwartung. Dann, exakt um 11 Uhr, durchschnitt ein einzelnes helles Licht die Finsternis. Holmes beugte sich dicht zu mir herüber und flüsterte, das mittlere Fenster, unser Zeichen. Er griff nach seinem Mantel und dem langen Stock, ich nach meinem Revolver. Wortlos machten wir uns auf den Weg. Ein kalter Wind blies uns entgegen und das gelbe Licht aus dem Fenster wies uns den Pfad unserer gefährlichen Mission. Wir schlichen durch die dunklen Anlagen des Anwesens. Die Bäume warfen gespenstische Schatten. Da durchschnitt ein wildes Geräusch die Nacht.
Du großer Gott, Holmes, was war das?
Ruhig, Watson. Es ist nur der Pavian.
Das Geschrei von Roylots exotischen Tieren ließ mich dennoch zusammenzucken. Jede Bewegung in der Dunkelheit schien Bedrohung zu tragen. Lautlos zogen wir unsere Schuhe aus und kletterten durch das Fenster in das Zimmer von Miss Stoner. Holmes schloss die Fensterläden und stellte die Lampe auf den Tisch, löschte sie aber, um absolute Dunkelheit zu wahren. Er hatte einen Stock und Streichhölzer bereitgelegt, ich den Revolver. Nur unser leiser Atem und der ferne Ruf eines Nachtvogels durchbrachen die drückende Stille. Die Zeit schien stillzustehen. Gegen 3 Uhr morgens zerschnitt ein leises, klares Pfeifen die Nacht, begleitet von einem schwachen Geruch nach brennendem Öl und erhitztem Metall. Holmes zündete ein Streichholz und rief, das gefleckte Band. Mit dem Stock schlug er auf das Glockenseil, um es zu vertreiben. Plötzlich durchbrach ein schrecklicher Schrei die Stille der Nacht.
Watson, beeilen Sie sich. Sofort zu Roylots Zimmer.
Holmes griff die Lampe, deren schwaches Licht unsere hastigen Schritte begleitete. Sein scharfer Blick verriet den Moment der Wahrheit. Ich folgte dicht hinter ihm, den Revolver entsichert, in der drückenden Stille der Nacht. Die Tür öffnete sich zu einem grausigen Anblick. In einem Sessel saß Dr. Grimesby Roylott im grauen Morgenmantel, die nackten Knöchel sichtbar, die Füße in roten Pantoffeln. Über seinem Schoß lag die kurze Peitsche, das Kinn steif nach oben gereckt, die Augen in einem schrecklichen Starren zur Decke gefroren. Im schwachen Licht der Lampe glänzte der offene Eisensafe. Um seine Stirn lag ein geflecktes Band, gelb und braun gesprenkelt, das sich noch schwach bewegte. Ein kalter Schauer durchfuhr mich. Holmes erkannte es sogleich. Eine Sumpfotter, die tödlichste Schlange Indiens, deren Gift Roylott den Tod gebracht hatte. Mit geübter Hand schlang er die Peitsche um die Kreatur und sperrte sie in den Safe.
Erstaunlich, Holmes. Ihre Schnelligkeit war bewundernswert.
Es war notwendig, Watson. Gewalt kehrt stets auf den Gewalttätigen zurück und der Intrigant fällt am Ende in die Grube, die er selbst gegraben hat. Die Kreatur ist sicher verwahrt. Bringen wir nun Miss Stoner in Sicherheit und verständigen Sie Scotland Yard.
Miss Stoner war sichtlich erleichtert, als wir sie außer Gefahr brachten. Bei Sonnenaufgang setzten wir sie in den Morgenzug nach Harrow zu ihrer Tante und übergaben den Fall den Behörden. Die unheimliche Nacht war endlich vorüber. Nachdem wir Helen Stoner in Sicherheit wussten, kehrten wir im Morgengrauen nach London zurück. Zurück in der Baker Street saßen Holmes und ich am Kamin. Während ich den Fall des gesprenkelten Bandes zu Papier brachte, hallten die Bilder der Nacht noch in mir nach und ich bewunderte einmal mehr Holmes' Scharfsinn.
Holmes, wie erkannten Sie Roylotts teuflischen Plan?
Die Lüftungsöffnung zwischen Roylotts und Julias Zimmer, der falsche Klingelzug und das festgeschraubte Bett, Watson. Roylott hatte sich eine tödliche Falle ausgedacht, die Schlange durch den Luftspalt zu leiten.
Aber warum tat er dies?
Erinnern Sie sich, Watson, ich prüfte das Testament seiner Frau. Es enthüllte sein maßgebliches Motiv. Seine Stieftöchter hätten bei Heirat beträchtliche Summen geerbt. Geld, das er um jeden Preis behalten wollte.
Ihr Scharfsinn ist erneut erstaunlich, Holmes. Doch das Gift, wie kamen Sie darauf?
Die Untertasse mit Milch und die zusammengerollte Peitsche, Watson. Roylott pflegte eine Vorliebe für exotische Tiere aus Indien und bediente sich eines Giftes, das kaum Spuren hinterlässt.
Und warum biss die Giftnatter schließlich ihren eigenen Herrn?
Weil er sie mit seinem Pfiff zurückrief und ich sie im selben Augenblick mit dem Stock durch die Öffnung trieb. In ihrer blinden Angriffswut wandte sie ihr Gift gegen die nächste Wärmequelle. Ihren Herrn selbst. So wurde seine eigene Waffe ihm zum Verhängnis. Ironie des Schicksals, Watson, doch mein Gewissen ist rein.
So nüchtern Holmes die Dinge auch sah, mir ließ diese Nacht keine Ruhe. Noch lange hafteten mir die Bilder von Stoke Moran an. Das gesprenkelte Band, das leise Pfeifen, die Starre im Gesicht eines Mannes, der glaubte, über Leben und Tod zu herrschen. Lange lebte diese Geschichte nur in meinem Inneren. Nun darf sie ruhen. In Tinte gebannt, dem Vergessen entrungen. Der Schrecken dieser Nacht hat mich geprägt. Doch nun beherrscht er mich nicht mehr.
Wow, was für eine Geschichte. Kein Wunder, dass Doyle sie zu seinen Besten zählt. Diese düstere Atmosphäre, diese Angst im Haus. Ich hatte richtig Gänsehaut.
Absolut. Und es zeigt, wie ausgeliefert Frauen wie Helen Stoner damals waren. Sie hatten kaum Schutz, besonders wenn Männer ihre Macht missbraucht haben. Und das macht den Fall auch heute noch so erschreckend aktuell.
Ja, total. Diese Gier nach Macht und Kontrolle, die gibt's in jeder Zeit. Und vielleicht ist das der Grund, warum sich solche Geschichten nie alt anfühlen. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Auch weil Holmes und Watson zeigen, dass selbst die finstersten Geheimnisse aufgedeckt werden können, solange man dranbleibt und nicht aufgibt.
Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wenn sie euch gefallen hat, dann unterstützt uns gerne mit einer Bewertung oder teilt den Podcast mit euren Freunden. Und wie immer findet ihr alle weiteren Infos in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Crime Tales – Verbrechen im Nebel.